begrüße Sie ganz herzlich zu unserem heutigen Gottesdienst am fünften Sonntag nach Trinitatis. Die Predigt wird heute halten Dr. Alexander Mittelstädt. Und wir fangen gemeinsam an mit dem Lied 155 im Roten Gesangbuch. Lied 155, die Strophen 1 bis 3. 155, 1 bis 3.
Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Der Herr sei mit euch. Lasst uns beten mit den Worten des Psalms 73 im neuen Gesangbuch, die Nummer 933. Ich bitte Sie, die eingerückten Verse zu sprechen. Gott ist dennoch Israels Trost für alle, die reinen Herzens sind. Denn ich ereiferte mich über die Ruhmredigen, da ich sah, dass es den Frevlern so gut ging. Was sie reden, das soll vom Himmel herabgeredet sein. Was sie sagen, das soll gelten auf Erden. Dennoch bleibe ich stets an dir, denn du hältst mich bei deiner rechten Hand. Wenn ich nur dich habe, so frage ich nichts nach Himmel und Erde. Lasst uns in Demut den Herrn anrufen. Vor Gott können wir aussprechen, wie es um uns steht, was uns belastet und bedrückt. Das wollen wir in der Stille tun. Gott, du kennst uns. Du verstehst unsere Schwierigkeiten. Oft haben wir Angst vor neuen Aufgaben und fürchten zu scheitern. Vielfach schrecken wir davor zurück, etwas zu wagen, weil wir uns als Einzelne zu schwach fühlen. Schenke uns den Mut, auch schwierige Dinge zu gehen. Herr, erbarme dich. Den Zuspruch des Apostels. Gott ist es, der in euch wirkt beides, das Wollen und das Vollbringen, nach seinem Wohlgefallen.
Und auf Erden Fried, den Menschen
der Herr sagte zu Abraham, verlass dein Land, deine Verwandtschaft und das Haus deines Vaters. Geh in das Land, das ich dir zeigen werde. Ich will dich zum Stammvater eines großen Volkes machen. Ich will dich segnen und deinen Namen groß machen, sodass du ein Segen sein wirst. Ich werde die segnen, die dich segnen. Wer dir aber Böses wünscht, den werde ich verfluchen. Alle Völker der Erde sollen durch dich gesegnet werden. Da ging Abraham los, wie der Herr es ihm befohlen hatte. Lot ging mit ihm. Abraham war 75 Jahre alt, als er Haran verließ.
Der Herr lässt sein Heil verkündigen. Vor den Völkern macht er seine Gerechtigkeit offenbar. Halleluja.
Halleluja.
Lass uns mit den Christen in aller Welt Gott loben mit dem Bekenntnis unseres Glaubens. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen.
Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Der heutige Predigttext steht bei Johannes 1, 35 bis 51. Am nächsten Tag stand Johannes abermals da und zwei seiner Jünger. Und als er Jesus vorübergehen sah, sprach er: Siehe, das ist Gottes Lamm. Und die zwei Jünger hörten ihn reden und folgten Jesus nach. Jesus aber wandte sich um und sah sie nachfolgen und sprach zu ihnen: Was sucht ihr? Sie aber sprachen zu ihm: Rabbi, das heißt übersetzt Meister, wo wirst du bleiben? Er sprach zu ihnen: Kommt und seht. Sie kamen und sahen's und blieben diesen Tag bei ihm. Es war aber um die 10. Stunde. Einer von den Zweien, die Johannes gehört hatten und Jesus nachgefolgt waren, war Andreas, der Bruder des Simon Petrus. Der findet zuerst seinen Bruder Simon und spricht zu ihm: Wir haben den Messias gefunden, das heißt übersetzt, der Gesalbte. Und er führte ihn zu Jesus. Als Jesus ihn sah, sprach er: Du bist Simon, der Sohn des Johannes. Du sollst Kephas heißen, das heißt übersetzt Fels. Am nächsten Tag wollte Jesus nach Galiläa ziehen und findet Philippus und spricht zu ihm: Folge mir nach. Philippus aber war aus Bethsaida, der Stadt des Andreas und des Petrus. Philippus findet Nathanael und spricht zu ihm: Wir haben den gefunden, von dem Mose im Gesetz und die Propheten geschrieben haben. Jesus, Josefs Sohn aus Nazareth. Und Nathanael sprach zu ihm: Was kann aus Nazareth Gutes kommen? Philippus spricht zu ihm: Komm und sieh. Jesus sah Nathanael kommen und sagt von ihm: Siehe, ein rechter Israelit, an dem kein Falsch ist. Nathanael spricht zu ihm: Woher kennst du mich? Jesus antwortete und sprach zu ihm: Bevor Philippus dich rief, als du unter dem Feigenbaum warst, habe ich dich gesehen. Nathanael antwortete ihm: Rabbi, du bist Gottes Sohn. Du bist der König von Israel. Jesus antwortete und sprach zu ihm: Du glaubst, weil ich dir gesagt habe, dass ich dich gesehen habe unter dem Feigenbaum. Du wirst noch Größeres sehen als das. Und er spricht zu ihm: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ihr werdet den Himmel offen sehen und die Engel Gottes hinauf und herabfahren über den Menschensohn. Hier haben wir die Johannes-Version der Berufung der ersten Jünger Jesu. Auf dem ersten Blick scheint das dem zu widersprechen, was Markus darüber erzählt. Dort spricht Jesus am See Genezareth die Brüder Petrus und Andreas und dann die Brüder Jakobus und Johannes an und fordert sie auf, ihm nachzufolgen. Tatsächlich aber erzählt Johannes hier wohl die Vorgeschichte dieser Berufung. Sie spielt in Perea, dem Gebiet östlich des Jordan, wo Johannes der Täufer wirkte. Und nicht nur Jesus, sondern mehrere seiner späteren Jünger sind vor Ort. Offenbar sind sie alle gekommen, um die Reden des Täufers zu hören oder sich taufen zu lassen. Der Täufer hatte ja angekündigt, nach ihm käme einer, der stärker wäre als er, nämlich der Messias, der von den Propheten angekündigte Erlöser. Und unserem Bericht nach zu folgen, hatte er inzwischen erkannt, wer dieser von ihm nach ihm kommende Erlöser war. Jesus von Nazareth, den er selbst einige Zeit zuvor getauft hatte. Denn bei der Taufe sah Johannes, wie dasselbe Evangelium erzählt, den Heiligen Geist wie eine Taube auf Jesus herabfahren. Nun wusste er, dass seine Prophezeiung eingetreten war. Und das gibt er gleich an seine Jünger weiter. Zuerst an Andreas, den Bruder des Petrus, dann an einen anderen Jünger. Manche glauben, hier meine sich der Jünger und Evangelist Johannes selbst. Vielleicht. Doch Andreas verständigt seinen Bruder Petrus und führt ihn zu Jesus. Und dabei erhält Petrus, der eigentlich Simon heißt, von Jesus seinen Spitznamen, Kepha, der Felsen. Ja, tatsächlich ist Petrus einfach die griechische Übersetzung von Kepha, wörtlich der Felsige. Im folgenden Abschnitt werden dann noch zwei weitere Jünger berufen, Philippus und Nathanael. Der Personenkreis konzentriert sich also ganz auf das Fischermilieu vom See Genezareth. Denn neben Andreas und Petrus stammt auch Philippus aus dem dortigen Dorf Bethsaida. Einen Tag vor seiner Rückreise nach Galiläa fordert Jesus ihn auf, ihn zu begegnen, ihn zu begleiten. Daraufhin bringt auch Philippus einen anderen zu ihm, der hier sogar ausführlich gewürdigt wird, Nathanael. Der wird zwar in den anderen drei Evangelien nirgends erwähnt, aber viele Forscher nehmen an, dass hier Bartholomäus gemeint ist, also mit vollem Namen Nathanael, Sohn des Ptolemai. Damit wären also alle genannten aus dem Kreis der späteren 12 Jünger. Und Nathanael ist keinesfalls ein unbedeutender Jünger. Denn nicht nur wird er durch diese Erzählung zu einem Jünger der ersten Stunde, sondern im letzten Kapitel des Evangeliums ist er auch einer der ersten Jünger, denen der auferstandene Jesus am See Genezareth erscheint. Und seine Berufung ist auch eine deutliche Parallele zu der Geschichte vom ungläubigen Thomas nach der Auferstehung. Der will erst nicht glauben, dann beweist ihm Jesus seine Göttlichkeit und dann betete der Jünger ihn an. So will Nathanael erst nicht glauben, dass irgendetwas Gutes aus Nazareth komme. Doch dann offenbart Jesus ihm, er habe ihn unter einem Feigenbaum sitzen sehen und deshalb sei er ein rechter Israelit. Was soll das heißen? Einige Ausleger meinen, Nathanael habe unter dem schattigen Baum einen Bibeltext studiert. Bibeltexte pflegten sich die Juden laut vorzulesen. Und dadurch habe Jesus den Nathanael wohl als frommen Juden erkannt. Das überzeugt Bartholomäus, wie ihn die anderen Evangelisten nennen. Und er apostrophiert Jesus als Gottes Sohn und König von Israel. Dass der Evangelist Johannes diese ganze Fischerklicke kennt, mag nicht überraschen. Er und sein Bruder Jakobus waren ja selbst Fischer am selben See. Zudem werden im Lauf des Textes so ziemlich alle Titel abgehandelt, die dem Messias in den verschiedenen Schriften zugeschrieben wurden. Was zeigt, wie vielfarbig die Messias-Erwartung im damaligen Judentum war. Und vieles, aber keinesfalls alles, hat Jesus für sich reklamiert. Denn das Alte Testament enthält viele Stellen, die auf den Messias gedeutet werden. Deshalb verweist Philippus auch auf den, von dem Mose und die Propheten geschrieben haben. Allerdings auf vielerlei Weise. Zum einen die Aussagen der ältesten Propheten, die den Messias als neuen König Israels beschreiben, wie besonders Jesaja, Jeremia und Micha. Messias heißt ja Gesalbter, also ein zum König Gesalbter. Erinnern Sie sich an die Krönung von Charles III. In Großbritannien. Und die Könige von Israel werden im Alten Testament auch Gesalbte Gottes genannt. Ebenso wurden sie in vielen Psalmen auch als Sohn Gottes bezeichnet. Allerdings nicht im biologischen Sinn, sondern als Beauftragte. Doch Jesus selbst lehnte sowohl die Lehre ab, er sei der Sohn Davids. Das hat er abgelehnt. Als auch das Anliegen einiger Anhänger, ihn zum politischen König auszurufen. Als im selben Evangelium Jesus die Speisung der 5000 vollbracht hat, wollen begeisterte Anhänger ihn zum König erheben. Und er macht, dass er wegkommt. Vielmehr waren es zwei ganz andere Titel, die Jesus für sich beanspruchte und die auch hier genannt werden. Lamm Gottes und Menschensohn. In unserem Text nennt Johannes der Täufer den einen Titel, Jesus selbst den anderen. Denn Gottes Lamm, das ist der Knecht Gottes aus Jesaja 52 bis 53, der für die Sünden der Menschen gelitten hat und gestorben ist. Und der Menschensohn, Jesus bezeichnete sich selber als Sohn des Menschen. Der Menschensohn ist der endzeitliche Weltherrscher, der in Daniel 7,13 aus den Himmel mit den Wolken herabkommt. Der Kern der Lehre Jesu ist, dass diese beiden ein und dieselbe Person sind und dass er, Jesus von Nazareth, diese Person ist. Er ist in die Welt gekommen, um für die Sünden der Menschen sein Leben zu lassen, als gleichsames Opferlamm Gottes. Aber er wird es auch sein, der am Ende der Welt kommen wird, um die heutige Welt zu besiegeln und eine neue, ewige Welt aufzurichten. Und da driftet die Sprache plötzlich zu einer Ausdrucksweise ab, die wir eher aus den ersten drei Evangelien kennen. Ihr werdet den Himmel offen sehen und die Engel hinauf und herabfahren über den Menschensohn. So sah Jesus sich selbst. Und so sollten auch wir ihn sehen. Wir sollten ihn dafür verehren, dass er sich für uns hat ans Kreuz schlagen lassen. Und wir sollten hoffnungsvoll seine Wiederkunft erwarten. Denn das ist der Kern seines Selbstverständnisses und damit seiner Lehre. Amen.
Wir kommen zu den Fürbitten. Herr, ich bitte Sie, nach jeder Fürbitte zu sprechen. Herr, erbarme dich. Herr, sieh unsere Schöpfung. Jahrzehntelang haben wir ihr Gewalt angetan, haben sie ausgeplündert, haben sie geschändet. Und nun rächt sie sich. Stürme legen ganze Städte in Schutt und Asche. Bäche und sogar normale Straßen werden plötzlich zu reißenden Flüssen, die alles mit sich reißen. Halbe Kontinente vertrocknen. Die Meere sind immer mehr mit Müll gefüllt. Wo soll das noch hinführen? Werden wir in dieser Welt überleben? Herr, schenk uns die Vernunft, das Steuer rumzureißen und uns wieder auf deine Worte zu besinnen, dass du zu Adam gesagt hast, er soll den Garten Eden bebauen und bewahren, beides. Wir bitten, Herr, erbarme dich. Herr, überall auf der Welt herrscht Krieg und erstmals seit langer Zeit auch wieder ein Krieg in Europa mit einer Grausamkeit, die wir nur aus Filmen kannten. Und kein Ende ist abzusehen. Aber auch anderswo toben Kriege, die im Fernsehen nicht oft zu sehen sind, wie in Jemen und im Sudan. Aber unsere Herzen sind vor allem mitgerissen von dem Leiden der Ukraine, das so gerne ein Teil Europas wäre. Herr, ich bitte dich, lass die Vernunft siegen auf beiden Seiten. Mach diesem Krieg endlich ein Ende, zum Wohle aller, die daran direkt und indirekt beteiligt sind. Wir bitten, Herr, erbarme dich. Herr, ich bitte dich aber auch für unser Land, für unser Volk, das immer unzufriedener wird mit einer chaotischen Regierung, mit sozialen Problemen, mit finanziellen Problemen und populistischen Strömungen in die Arme läuft. Herr, ich bitte dich, lass die Sachlichkeit und die Besonnenheit siegen. Gib diesem Land wieder Ruhe und senke das Gewaltpotenzial wieder, dass wir wieder in Frieden und Verständnis einander begegnen können. Wir bitten, Herr, erbarme dich. Und was wir da sonst noch sagen wollen, lass uns zusammenfassen in dem Gebet, das dein Sohn uns gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.
Die Kollekte vom vergangenen Sonntag bei der Seetaufe betrug 348 Euro. Einen herzlichen Dank dafür. Die heutige Kollekte im roten Körbchen ist für die Partnerkirchen in Europa und Übersee bestimmt. Das grüne Körbchen am Ausgang für unsere Gemeinde. Auch hierfür schon mal herzlichen Dank. Die nächsten Gottesdienste am 16.07., also nächsten Sonntag, wieder hier in St. Meinrad, 9.30 Uhr mit Pfarrer Alexander Philipp und Pia Löb an der Orgel. Pia, auch Dankeschön für heute an der Orgel. Dann am 23.07., den darauffolgenden Sonntag, Gottesdienst mit dem Angebot eines Reisesegens für die Urlaubszeit in der Christuskirche. Ja, also nächste Woche hier nochmal, die Woche drauf in der Christuskirche mit Susanne Meuschner, Alexander Philipp, Ulrich Schmidt und dem Posaunenchor. Wir werden jetzt in den Sommerferien noch hier in der Meinrad Gottesdienst halten und wir hoffen, dass wir tatsächlich nach den Sommerferien im September wieder in der Christuskirche Gottesdienst halten können. Also im Moment sind so die ganzen Baufreigaben und die ganzen Dinge, die passieren müssen, dass wir denn die Christuskirche nutzen dürfen und wir hoffen, dass es klappt alles, sodass wir nach den Sommerferien, Anfang Mitte September, wieder in der Christuskirche Gottesdienst feiern können und da freuen wir uns schon drauf. Der Spruch der Woche: Aus Gnade seid ihr selig geworden durch Glauben und das ist nicht aus euch. Gottes Gabe ist es.